Welche Orte haben in Sakralbauten eine besondere Bedeutung? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben in dieser Sendung mit Pater Jörg Diemann, Marian Hiller Missionar in Reken im Bistum Münster. Grüß Gott dahin, Pater Jörg.
Grüß Gott.
Welche Orte haben in Sakralbauten eine besondere Bedeutung? Darüber denken Sie heute nach in dieser Sendung. Dafür sind wir dankbar. Das Kompendium schreibt im Punkt 246 dazu: Eine besondere Bedeutung haben der Altar, der Tabernakel, der Aufbewahrungsort für das heilige Chrisam und die anderen heiligen Öle, der Sitz des Bischofs, die Kathedra oder des Priesters, der Ambo, das Taufbecken und der Beichtstuhl. Das ist also heute unser Thema. Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken dazu, Pater Jörg.
Ja, vielen Dank. Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Welche Bedeutung haben verschiedene Orte in kirchlichen sakralen Gebäuden? Berühmte Kirchen werden auch in unserer Zeit gerne aufgesucht. Dabei spielen jedoch weniger religiöse Gründe eine Rolle. Es ist mehr ein Interesse an der Kunst, an der Bauweise der Kirche, an der Kultur. Dennoch, ich habe kaum eine Kirchenführung miterlebt, in denen nicht auch immer wieder religiöse Motive und historische Tatsachen sich miteinander verbunden haben. Denn die verschiedenen Gebäude sind alle aus religiösen Motiven herausgebaut worden. Braucht man heute aber eigentlich noch Kirchen, Räume, die ihren ersten Zweck darin haben zu beten? Meine Antwort als gläubiger Christ ist die: Auch dann, wenn wir sicher auch an jedem Ort der Welt beten können, brauchen wir Gebäude, Räume, in denen wir als Christen und Christinnen gemeinsam beten, gemeinsam singen und als Gemeinschaft der Christen und Christinnen uns gegenseitig im Glauben stärken. Ein Kirchengebäude ist immer ein Ort der Begegnung mit Gott, ein Ort, an dem der Glaube gefeiert wird. Vielleicht halten Kirchengebäude in jedem Menschen ganz gleich, ob er glaubt, ganz gleich, wie weit er sich mit der Kirche verbunden fühlt, einen Funken von Glauben wach. In der Geschichte der Kirche gibt es eine schöne und sehr bewegende Geschichte einer Stadt. Sie heißt Nova Huta. Von dieser Stadt möchte ich erzählen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte in der Nähe von Krakau eine Stadt geboren werden, Nova Huta. Aber es sollte eine Stadt ohne Gott sein. Eine Kirche war nicht vorgesehen. Das ließen sich die gläubigen Polen nicht gefallen. Sie stellten ein Kreuz ins Freie und trafen sich dort zu Tausenden, auch bei Temperaturen bis oft bei minus 20 bis 25 Grad Celsius unter Null. 10 Jahre kämpften sie darum, eine Kirche bauen zu dürfen. Dann erhielten sie die Erlaubnis, eine Kirche in Eigenleistung zu erstellen. 1000 Quadratmeter sollten in Waschbeton entstehen. Die Verantwortlichen baten darum, im Flusslauf jeweils ein paar Kieselsteine zu suchen und mitzubringen. Diese Idee wurde zum eindrucksvollen Zeugnis. Von überall her kamen die Kieselsteine. Sie wurden in so vielen Paketen geschickt, dass die Post streikte. Als sich die Geschichte in Rom herumsprach, schickte Papst Paul VI. Einen Stein aus St. Peter, der zum Grundstein wurde. Bis zu den Vereinigten Staaten drang die Kunde. Sie sandten einen Stein, den die Astronauten vom Mond mitgebracht hatten. Dieser Stein wurde in den Tabernakel eingearbeitet. So wurde aus dem kommunistischen Plan ein eindrucksvolles Zeugnis des Glaubens vieler Christen. Ich habe diese Kurzgeschichte aus den Kurzgeschichten von Willi Hofzimmer Band 2 entnommen. In dieser Geschichte zeigt sich, wo der Glaube ist, dort ist auch ein großes Bedürfnis nach einem Ort, an dem Menschen ihren Glauben feiern können und einen Ort, an dem Gottes Gegenwart erkennbar wird. Diese Geschichte zeigt auch, schon die bloße Anwesenheit einer Kirche ist bereits Predigt, Verkündigung. Auch die Art und Weise, wie die Innenräume der verschiedenen Kirchengebäude gestaltet wurden, ist nicht bloßer Zufall. Immer wollen Menschen, und das ist mir bei der Beschäftigung mit diesem Thema neu bewusst geworden, eine Glaubenserfahrung mitteilen, eine theologische Aussage treffen. In der Geschichte der Kirche von Nova Huta wird deutlich, was wir im Artikel 1186 des katholischen Katechismus lesen können. Da heißt es, die Kirche hat auch eine eschatologische Bedeutung. Um in das Haus Gottes einzutreten, muss man eine Schwelle überschreiten. Dies ist ein Sinnbild des Hinübergangs aus der durch die Sünde verwundeten Welt zur Welt des neuen Lebens, in die alle Menschen berufen sind. Die sichtbare Kirche versinnbildlicht das Vaterhaus, zu dem das Volk Gottes unterwegs ist und wo der Vater alle Tränen von ihren Augen abwischen wird. Darum ist die Kirche auch das weit offenstehende, einladende Haus aller Kinder Gottes. Wir kommen nun zu den verschiedenen Orten in der Kirche. Wer eine Kirche betreten will, geht nicht nur durch eine Kirchentüre. Er übertritt nach 1186 eine Schwelle. Lieber stehen an der Schwelle im Hause des Herrn, als wohnen in den Zelten der Frevler. So betet der Psalmist. Darin zeigt der Beter, wie wertvoll ihm die Nähe Gottes ist, wie wertvoll es ist, bei Gott zu wohnen. Wer eine Kirche betritt, tritt aus dem weltlichen Bereich hinaus in einen heiligen Raum. Für das Weltliche gibt es im Lateinischen das Wort profan. Für das Heilige gab es das Wort fanum. Im Altertum gab es für das Weltliche oder für die Welt kein eigenes Wort. Profan bedeutet übersetzt und wörtlich vor dem Heiligen. Es ist zu unterscheiden zwischen dem Weltlichen und dem Heiligen. Natürlich bewährt sich das Christsein im alltäglichen Leben. Es bewährt sich auch im Umgang mit weltlichen Gütern. Doch die Kraft erfahren wir an Orten, an denen wir Gott konkret begegnen können. Ein erster Ort ist das Weihwasserbecken und der Ort der Taufe. In vielen Kirchen gibt es ja eine Taufkapelle, ein Baptisterium. Wenn ich als getaufter Christ eine Kirche betrete, komme ich zuerst an das Weihwasserbecken. Dort bekreuzige ich mich mit dem Weihwasser. Ich erinnere mich zuerst an meine eigene Taufe. Dieses Weihwasser ist nicht nur bloßes Wasser, es ist mit Salz durchwirkt. Jesus sagt im Evangelium, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz schal geworden ist, womit soll man es wieder salzig machen? Salz erfüllt dann seinen Zweck, wenn es die Speisen salzig und geschmackvoll macht. So sollen wir Christen und Christinnen dieser Welt den Geschmack des göttlichen Lebens verleihen. Wir erinnern uns auch, dass Gott zu uns Ja gesagt hat in der Taufe. Es gibt nun zwei verschiedene Arten von Weihwasserbecken. Es gibt sie oft als einen runden Kreis. Die runde Form zeigt die Ewigkeit an. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist das A und O, der Erste und der Letzte. Die runde Form zeigt die Einheit und die Vollkommenheit Gottes an. An dieser Einheit und Vollkommenheit dürfen wir Menschen teilhaben. Es gibt auch Weihwasserbecken, die eine achteckige Form haben. Woher kommt diese Form? Gott hat in 7 Tagen die Welt erschaffen. Der erste Tag der Schöpfung war der Sonntag. Gott ruhte am 7. Tag, also am Sabbat, an unserem heutigen Samstag. Nach der Überlieferung ist Jesus an einem Freitag gestorben. Am 3. Tag ist er auferstanden. Das ist ein Sonntag. Den 7 Tagen der Schöpfung wurde ein Tag hinzugefügt. Daher ist auch die Zahl 8 eine heilige Zahl. Mit dieser Zahl wird betont, dass durch Jesus der schon guten Schöpfung etwas Neues hinzugefügt wurde. Am 8. Tag erstand er von den Toten. Er hat auch uns die Auferstehung erworben. Wer getauft wird, wird auf Jesu Tod und Auferstehung getauft. In vielen Kirchen gibt es eigene Taufkapellen oder besondere Orte der Taufen. Die hier beginnt die Sammlung des Volkes Gottes. Hier wird ein Täufling in die Kirche aufgenommen. Hier fängt das christliche Leben an. Die Baptisterien haben oft achteckige Formen wie viele Taufsteine. Als nächstes betrachte ich mit Ihnen den Ambo. Ein wichtiger Ort ist der Ambo. Von hier aus wird das Wort Gottes verkündet und in der Predigt ausgelegt. In der Kirche, in der ich sonntags den Gottesdienst feiere, wird in einer sehr schönen Skulptur die Geistsendung am Pfingsttag dargestellt. Am Ambo spricht Gott durch den Priester, durch den Diakon oder durch den Lektor oder die Lektorin. Auch die Predigt ist ein Werk des Geistes Gottes. An vielen Ambos wird der Heilige Geist dargestellt. Der Ambo wird auch als der Tisch des Wortes Gottes bezeichnet. Die Verkündigung des Wortes Gottes hat durch das 2. Vatikanische Konzil eine deutliche Aufwertung erfahren. In der Eucharistie ist der Wortgottesdienst der 2. Hauptteil der Messe. Um den Ambo hervorzuheben, sollte er der Ort sein, an dem allein das Wort Gottes verkündet wird. Die Begrüßung und Einführung in den Gottesdienst, die Vermeldungen, das Publikandum sollten einen anderen Ort in der Kirche haben, von denen aus sie gesprochen werden. Artikel 1184 des Katechismus sagt deswegen, Die Würde des Wortes Gottes erfordert für seine Verkündigung einen besonderen Ort in der Kirche, dem sich im Wortgottesdienst die Aufmerksamkeit der Gläubigen wie von selbst zuwendet. Wichtig ist auch der Gedanke zum Sitz des Priesters oder des Bischofs. Der Sitz soll so gestaltet sein, dass er als Leiter des Gottesdienstes gut erkennbar ist. Ich habe in jungen Jahren erlebt, dass ein Pfarrer ganz bewusst den Priestersitz freiließ, um damit zu zeigen, wer eigentlich die Eucharistie feiert, ist Jesus Christus. Ich führe sie nun zum Altar. Er ist der Tisch des Herrn. An diesem Ort feiert der Priester die Eucharistie, das Mahl. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zelebrieren die Priester am Volksaltar, dem Volk zugewandt. Es gibt verschiedene Formen der Kirche. In den Kirchen, die als Wegekirche bezeichnet werden, gibt es einen Mittelgang. Am Altarraum kreuzt sich der Weg. Vorne steht der Volksaltar. In diesen Wegenkirchen wird die Kirche als das pilgernde Volk Gottes gesehen. Es geht auf das Ziel zu, auf das Ziel zu Gott. Diese Kirchen sind auch Prozessionskirchen. Der Altardienst zieht in einer Prozession zu dem Ort, von wo aus der Gottesdienst gefeiert und geleitet wird. Der Altarraum ist in vielen Wegenkirchen besonders hervorgehoben. Das hat den praktischen Sinn. Die Gläubigen sollen den Priester und auch das Geschehen sehen können. Es zeigt sich aber auch, wenn man denkt, dass der Altardienst Gott präsentiert, dass Gott noch über den Menschen steht. Nicht der Priester, nicht die Ministranten und alle Beteiligten feiern ja den Gottesdienst. Gott feiert und Gott feiert mit uns. Zu ihm schauen wir auf, ihn beten wir an. Diese Kirchen wurden meistens in der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil erbaut. Eine andere Sichtweise, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden ist, wird sichtbar in den sogenannten Communio-Kirchen. In diesen Kirchen, deren Form erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auftauchen, ist der Altar zentral gestaltet. Damit wird ausgedrückt, Jesus ist die Mitte der Feier. Jesus ist der Feiernde. Um ihn herum sammelt sich das Volk Gottes, das mit ihm Mahl hält. Damit sind wir schon bei dem wichtigsten Punkt. Der Höhepunkt der Messe der Eucharistie ist die Feier des Mahls. Auf dem Altar wird das gegenwärtig, was damals im Abendmahl geschah. Wie Jesus der Herr damals mit den Jüngern das Mahl gehalten hat, so feiert der auferstandene Herr nun mit seiner Gemeinde das Mahl. Doch nicht nur das. Wenn wir als Christen und als Christinnen Liturgie feiern, dann nehmen wir teil an der Liturgie des Himmels. Wir feiern am Altar in Gemeinschaft mit Gott und aller Menschen, die bereits bei Gott leben. Am Altar verbinden sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Am Altar stimmen wir ein in den Gesang der Heiligen. So mündet ja die Präfation, die Einleitung zum Hochgebet in das Sanctus, sei es als Lied oder als Gebet. Dies geschieht mit folgenden Worten. Darum preisen wir mit allen Engeln und Heiligen. und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Das Sanctus hat seine biblischen Wurzeln im Buch Jesaja, 6. Kapitel. Jesaja sieht eine Vision im Tempel des Herrn. Er sieht die ganze Herrlichkeit Gottes. Um ihn herum stehen Seraphim mit jeweils 6 Flügeln. Mit ihnen bedecken sie ihren Körper, da sie die Heiligkeit Jahwes nicht ertragen können. Sie rufen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere, von seiner ganzen Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Der Artikel 1182 besagt: Wenn wir das Mahl feiern, dann wird das Kreuzesopfer gegenwärtig. Der Altar des neuen Bundes ist das Kreuz des Herrn, aus dem die Sakramente des Paschamysteriums entspringen. Auf dem Altar, der der Mittelpunkt der Kirche ist, wird unter den sakramentalen Zeichen das Kreuzesopfer gegenwärtig. Weil auf jedem Altar das Kreuzesopfer gegenwärtig wird, darum sind in vielen Altären 5 Kreuze eingraviert. Diese bezeichnen die 5 Wunden Jesu. Bei der Weihe eines Altares werden diese Stellen mit Chrisam bezeichnet. Es werden Flammen entzündet. Wenn am Altar keine Kreuze eingraviert sind, dann zeichnet der Bischof, der einen Altar einweiht, mit einem Griffel 5 Kreuze hinein. Zur Gestaltung eines Altars: Ein Altar ist aus Stein gemeißelt und wird in der Kirche fest verankert. Im Artikel 1182 hören wir das Wort Opfer. Alle Religionen kennen ja Opfer. Diese werden auf Altären dargebracht. Abraham baute einen Altar, um Gott seinen Sohn Isaak zu opfern, was er ja nicht mehr brauchte. Mit Opfern versuchten die Menschen, Gott oder ihre Götter gnädig zu stimmen. Doch wir können Gott nichts geben, was ihm nicht schon gehörte. In unserem herkömmlichen Verständnis hat Opfer immer mit Verlust zu tun. Das zeigt unsere Sprache, Verkehrsopfer oder Raubopfer. Ich bringe ein Opfer, wenn ich auf etwas um einer anderen Sache wille, etwas verzichte. Opfer im jüdischen Verständnis meint aber etwas anderes. In einem Opfer wird eine Beziehung mit Gott hergestellt. Nicht das Hergeben, sondern das Suchen nach Gott ist wichtig. Die Liebe zu ihm. In der Laudes, dem kirchlichen Morgengebet des Freitags, beten wir im Psalm 51: Schlacht- und Speiseopfer willst du nicht, an Brandopfern hast du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verschmähen. Wenn wir Menschen Gott opfern, dann können wir ihm nur eines geben. Das ist unsere Liebe und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit will ich nicht opfern. Nicht umsonst lehnt Gott in der Bibel Brandopfer immer wieder ab, wenn sich die Menschen nicht um Liebe und Gerechtigkeit mühen. War der Kreuzestod von Jesus nicht auch ein Opfer? Sicher hat Jesus sein Opfer gegeben, aber nicht in dem Sinn, dass er sein Leben auf grausame Weise gab, um Gott zu beschwichtigen. Im Kreuzestod, der grausamste Tod der damaligen Zeit, hat Gott sich mit allen Menschen, auch mit den Schwerschuldigen, identifiziert. Das Kreuzesopfer Jesu ist Zeichen seiner Liebe zu den Menschen gewesen. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 21, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden. Die Menschen, die am meisten Jesus nachfolgten, waren und sind die Märtyrer. Die im 2. bis 3. Jahrhundert einsetzende Verehrung der Märtyrer nahm Einfluss auf die Altargestaltung. Zunächst wurde es üblich, über dem Grab eines Märtyrers oder einer Märtyrerin beziehungsweise in dessen unmittelbarer Nähe die Eucharistie zu feiern. Später begann man damit, über diesen Gräbern Gedächtniskirchen, sogenannte Martyrien und Altäre zu errichten. Da es nicht überall solche Märtyrergräber gab, ging man dazu über, Reliquien von Heiligen unter den Sockel des Altars bzw. Altarplatte beizusetzen. Hier zeigt sich die Verbundenheit mit den Heiligen. Altar, Ort, an dem das Kreuzesopfer gegenwärtig wird, an dem Jesus in Brot und Wein, also in seinem Leib und Blut, anwesend ist. Es ist der Ort, an dem wir teilhaben an der himmlischen Liturgie, in Gemeinschaft mit allen Engeln und allen Heiligen und aller Menschen, die bereits bei Gott leben.
Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, heute wieder mit Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken im Bistum Münster, und er geht mit uns sozusagen durch die Kirche, ein Rundgang durch das Kirchengebäude, denn heute geht es um die Frage, welche Orte haben in Sakralbauten eine besondere Bedeutung?
Der nächste wichtige Ort ist der Tabernakel. Einst wollte der König David Gott ein Haus bauen. Denn es missfiel David, dass er in einem Haus aus Zedernholz lebte, die Lade Gottes aber in einem Zelt. Gott aber lässt König David mitteilen, dass er, Gott, ihm, David, ein Haus bauen werde. Gott wollte bei den Menschen wohnen. So wohnt er heute auch unter uns. Während der Wüstenwanderung wurde die Lade Gottes getragen. Wurde eine Rast gemacht, dann wurde zuerst ein Zelt aufgebaut, das Bundeszelt. In diesem Bundeszelt wurde die Bundeslade aufbewahrt. Tabernakel ist ja auch zu übersetzen mit dem Wort Zelt. Als später der König Salomon einen Tempel baute, hatte die Lade Gottes im Heiligtum einen eigenen Ort. Dieser Ort war mit einem Vorhang verhüllt. Dieser Vorhang bestand aus einem einzigen Stück Stoff. Zum Geheimnis Gottes sollte niemand Zutritt haben. Bei der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier ging diese Lade verloren. Doch auch der Tempel, der neu aufgebaut wurde, hatte ein Heiligtum, an dem das Allerheiligste aufbewahrt wurde. Beim Kreuzestod Jesu nun riss der Vorhang. Von nun an war die Herrlichkeit Gottes unverhüllt zu sehen. Im Tabernakel der katholischen Kirchen ist ein kleiner, zweigeteilter Vorhang zu sehen. Dieser soll den verrissenen Vorhang des Tempels darstellen. Hinter diesen zweigeteilten Vorhang befindet sich das Allerheiligste. Es ist eine groß gewandelte Hostie und es sind Hostien, die von den verschiedenen Eucharistiefeiern übrig geblieben sind. Die Hostien sind ja nach unserem katholischen Glauben auch nach der Messe weiterhin der Leib Christi. Dieses Verhalten, diese Hostien aufzubewahren an diesem Ort, bezeichnet die große Verehrung und die große Ehrfurcht vor dem Leib Christi. Der Leib Christi wird nicht einfach nur entsorgt. Darum ist der Tabernakel auch der Ort der stillen Anbetung. Denn hier ist Jesus Christus gegenwärtig, hier wohnt er unter uns. Darum machen die Christen die Kniebeuge in Richtung des Tabernakels. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. So berichtet es uns der Johannesprolog. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er wohnt auch heute noch unter uns. Er wohnt in einem Zelt. Ein Zelt ist ein Zeichen dafür, dass ein Mensch auf der Wanderung ist. Ein Zelt ist ein Ausdruck dafür, dass wir keine bleibende Heimat haben. Gott wollte bei den Menschen wohnen. Jesus hat einmal gesagt, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ein Nest. Der Menschensohn aber hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Gott teilt vor allem in Jesus Christus die heimatlose Existenz der Menschen. Tabernakel, Gott wohnt unter uns, Gott zeltet unter uns. Der Tabernakel ist auch eine Vorwegnahme dessen, was im Buch der Offenbarung Kapitel 21 Vers 3 berichtet wird. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Lange Zeit war der Tabernakel auf dem Altar eingebaut. Es gab Sakramentenhäuser, es gab Wandnischen. Doch das Zweite Vatikanische Konzil hat eine neue Gesetzgebung für den Ort des Tabernakels gewünscht. In der Kirche, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gebaut wurden oder umgebaut wurden, befindet sich der Tabernakel in einer eigenen Seitenkapelle oder im Altarraum auf einer sogenannten Stele. Nach 1183 soll sich der Tabernakel in den Kirchen an einem ganz würdigen Ort befinden. Er soll eine edle Form haben. Er soll eine sichere Form haben. Denn hier soll die Anbetung des Herrn gefördert werden. Das ewige Licht, eine Kerze in einer roten Lampe, zeigt die Ewigkeit Gottes. Dieses ewige Licht brennt am Karsamstag nicht. Denn nach Karfreitag, der Feier des Todes Christi, ist der Tabernakel leer geräumt, als Zeichen, dass Jesus Christus 3 Tage im Grab gelegen hat. Ich möchte nun kurz auf weitere wichtige Orte in der Kirche eingehen. Weitere wichtige Orte sind der Aufbewahrungsort der heiligen Öle. Diese sollen an einem sicheren Ort im Heiligtum aufbewahrt werden. Diese heiligen Öle sind zum Beispiel das Chrisam. Mit Chrisam wird die Besiegelung durch den Heiligen Geist bei der Taufe, bei der Firmung und bei der Priesterweihe bezeichnet. Gott wirkt. Er sendet seinen Heiligen Geist. Der Mensch bekommt in Gott eine unverlierbare Würde. Er wird beauftragt zum Dienst und zu einem Leben für Gott. Das Öl ist auch ein Zeichen der zärtlichen Nähe Gottes. Daher gebührt dem Chrisam wie auch dem Katechumenenöl, das Täuflingen, mit dem Täuflinge gesalbt werden, und auch das Krankenöl eine große Ehrfurcht, weswegen sie einen wichtigen Platz und einen wichtigen Ort im Heiligtum bekommen. Dann befindet sich in jeder katholischen Kirche ein Ort der Sündenvergebung. Denn nach der Taufe fallen wir immer wieder in unser altes Leben, in unsere alten Fehler und Schwächen zurück. Wir sind auf dem Weg. Nicht immer entspricht unser Leben dem, was wir in der heiligen Messe, in der heiligen Eucharistie feiern. Der Beichtstuhl oder der Ort der Sündenvergebung ist ein Ort der Versöhnung mit Gott, ein Ort der Umkehr und auch der Buße. Hier soll uns die Möglichkeit gegeben werden, ganz intim mit Gott zu werden, mit Gott, der unser Herz kennt, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Wir dürfen Gott, der durch den Priester vertreten wird, unsere geheimsten Gedanken sagen, das, was nur mir und meinem Gott persönlich angeht. Darum ist ja der Priester auch zum Schweigen verpflichtet. Hier sollen Menschen sich aussprechen können und ihr Leben erneuern können.
Welche Orte haben in Sakralbauten eine besondere Bedeutung? Dazu haben wir heute hier in der Katechismus-Sendung Gedanken von Pater Jörg Thiemann gehört. Er ist Marian Hiller Missionar im Bistum Münster, genauer in Reken. Schauen Sie auf unsere Homepage horeb.org. Dort finden Sie diese Sendung in Kürze, können sich dann auch eine CD, einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Im Infofeld zur Sendung stehen auch noch ein paar Informationen. Danke, Pater Jörg, für diese Sendung, für Ihre Gedanken. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir Sie zum Abschluss noch um abschließende, zusammenfassende Gedanken sozusagen bitten dürften und vor allem auch um den Segen.
Ja, das will ich gerne tun. In meinem Vortrag ist vielleicht deutlich geworden, dass kein Ort in der Kirche zufällig so gebaut ist, wie er ist. Hinter jedem Ort stecken Glaubenserfahrungen, wie ich es ja eingangs ausgeführt hatte. Es ist gut, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Ich wünsche allen Hörern und auch mir, bewusster ein Gotteshaus zu betreten. Dann kann die Begegnung mit Gott tiefer und intensiver werden. Gott wohnt unter uns. Wir sind eingeladen, ihn zu suchen, ihm zu begegnen. Und er lädt uns ein in die Kirche. Er ist nahe bei uns als der Jahweh, als der ich bin für euch da. Dass Ihnen diese Erfahrungen geschenkt werden möge immer wieder, dazu möchte ich Sie segnen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte Sie der Allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.